Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Wie geht's dir denn jetzt in und mit dieser Zeit der Pandemie und diesen diversen Lockdowns?
Erstaunlicherweise gut. Ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich habe gearbeitet während Corona und immer mal wieder. Ich halte mich so gut es geht an alle Bestimmungen und hoffe natürlich wie alle, dass wir jetzt so ein bisschen auf der Zielgeraden sind und dass das dann zum Sommer, spätestens zum Herbst hin, wir alle wieder normal miteinander leben können und umgehen können.
Wie hast du denn dieses letzte Jahr, was ja für uns alle so erstmalig erlebt war, tatsächlich so für dich erlebt? Also zum Beispiel diesen ersten Lockdown.
Also ich war zu der Zeit gerade in Wien und habe gedreht, eine Sat.1-Produktion, einen Film. Und in Österreich, dadurch, dass da ja der erste große Ausbruch europaweit war in Eschkill, habe ich immer das Gefühl gehabt, Österreich ist so mit allem 4-5 Wochen früher dran. Und auch schon bei der Anreise zu dem Dreh ging los im März mit, hier kommt ein Virus. Und es scheint nicht nur eine Grippe zu sein, die in 1-2 Wochen vorbei ist. Wir haben dann tatsächlich noch eine Woche gedreht, bis dann in Österreich die ersten Bestimmungen waren, nicht mehr als 15 Leute. Damit stoppte dann der Dreh. Das war für alle, okay, was passiert jetzt? Was ist hier los? Wann können wir weitermachen? Dann klang es am Anfang ja wirklich, okay, lass die Welle rüberziehen. Bis dann, ich kann mich erinnern, ein Dienstag, ich war dann auch weiterhin in Österreich und habe gedacht, ich warte jetzt ab, bis wir wieder anfangen können zu arbeiten. Mhm. Bis dann, es war ein Dienstag, auf einmal die Nachricht rumging, die Grenzen werden geschlossen. Und das war für mich so, okay, das scheint jetzt doch irgendwie was Größeres zu sein. Komme ich zurück? Und habe dann erstmal meine Sachen gepackt und bin über die Grenze. Da war auch noch nichts mit Test. Es war nur, wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin, bitte zu Hause in Quarantäne begeben. Die Produktion ist toll und richtig professionell damit umgegangen, haben uns über jeden Schritt informiert, haben uns nie alleine gelassen, sehr transparent. Und wir haben dann tatsächlich auch im Juli weitermachen können. Natürlich unter erschwerten Bedingungen, Sicherheitskonzepte, Maßnahmen, die man so von Drehen ja gar nicht kennt. Und sei es nur Abstand, sei es diese Masken, du kannst den Leuten nicht mehr ins Gesicht blicken, du siehst keine Emotionen mehr. Aber wir waren alle so dankbar, arbeiten zu dürfen. Und ich habe das erlebt als, wie du sagst, erstmalig. Und ich finde, die Leute vergessen das auch so ein bisschen gegenüber unseren Politikern oder sonst was. Wir stecken alle zum ersten Mal in so einer Pandemie und wir erleben das alle zum ersten Mal. Und diese Zeit ist eher so gerade so gegeneinander. Und das ist so schade, weil ich glaube wirklich, wir sind auf der Zielgeraden und jetzt kommt es noch drauf an, respektvoll und gut miteinander umzugehen, die Leute wirklich vorzuheben, die sich seit einem Jahr ihr alles geben. Und sei es nur die Leute im Gesundheitswesen, unsere öffentlichen Beamten. Und das ist schon alles Wahnsinn. Ich finde, die Leute sehen das so surreal, aber ich verstehe nicht, was es noch braucht. Muss man jetzt wirklich jedem eine grüne Giftwolke über den Kopf malen, dass sie noch merken, das ist real und es ist da und wir haben weltweit über 3 Millionen Tote zu beklagen. Das ist halt einfach kein Spaß. Ich habe auch immer diese Maßnahmen der Regierung, ich habe sie immer nie als Einschränkung gesehen. Ich habe das immer so gesehen, danke, dass ihr uns das vorgebt. Mhm. Danke, dass ihr das macht. Und vielleicht muss man die Perspektive ein bisschen ändern, um damit gut leben zu können. Aber ich kann damit gut leben. Klar fehlen mir auch meine Freunde und Familie, die ich vorher öfter gesehen habe. Aber wir sind im 21. Jahrhundert alleine, wie wir uns jetzt unterhalten. Oder was es da alles für soziale Netzwerke gibt, wo man sich sehen kann. Also man kann mit dieser Situation umgehen. Und ich finde, wir in Deutschland, wir jammern echt alle auf einem hohen Niveau. Da sieht es woanders noch ganz anders aus.
Als du dann in diesem trotzdem kompletten Lockdown warst, wo eben noch nicht wieder gedreht war. Womit hast du dich beschäftigt? Gab es da so Dinge, die du für dich entdeckt hast?
Ich habe den Kleiderschrank ausgeräumt. Meine Wohnung war noch nie so sauber. Ich habe meinen Balkon toll bepflanzt. So wie alle. Also einfach die Zeit miteinander verbringen, Netflix ausgucken. Und ich glaube, wie die meisten einfach.
Ja, naja, also bei mir kann ich sagen, es gibt viele Dinge, wo ich so am Anfang sagte, jetzt habe ich mal Zeit, das und das zu machen, so Steuererklärung zum
das
Beispiel.
Stimmt, das,
oder
das
sowas,
ist bei
ja?
mir genau, genau das Gleiche. Ich habe gedacht, wow, jetzt habe ich alle Zeit der Welt,
richtig,
der Steuererklärung.
Richtig.
Aber weißt du, wann ich meine eigentliche Steuererklärung für 2019 gemacht habe?
Gestern.
Erst jetzt. Also man wurde dann auch tatsächlich irgendwie so faul.
Absolut.
Weil man konnte es ja aufschieben, weil man, das stimmt, genau, ne? Das Thema Steuererklärung.
Ja, ja. Ich habe das immer schön von links nach rechts geschoben und gedacht, genau. Ich könnte ja jetzt, weil ich habe ja die Zeit,
da wenn ich wollte. Da bin ich genauso.
Richtig, richtig. Aber du hast irgendwo mal gesagt, du bist von Hause aus ein Couch-Potato. Das heißt, die Zeit kam dir ja dann sehr entgegen.
Ja, naja, Couch-Potato in dem Sinne, wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man gut ein Couch-Potato sein. Nee, aber ich habe auch wirklich, wenn ich dann viel arbeite, was in den letzten Jahren wirklich der Fall war, dann ist mein Rückzugsort immer schon meine Wohnung gewesen. Und da hatte ich auch kein Problem, mir auch hier mal eine schöne Zeit zu machen und hier den Akku aufzuladen. Dass das jetzt so ein Jahr-Auflade-Akku-Ding wird, dann das wusste man auch nicht.
Nee. Hat sich denn dieses eine Jahr, hat das bei dir so die Sicht auf Dinge auch verändert? So grundsätzlich?
Ja, wirklich realisieren, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Nicht nur meine eigene, sondern auch den Liebsten herum. Und dass es halt einfach wichtigere Sachen gibt, als sich über Kleinigkeiten zu ärgern. Das lernt man schon in so einer Zeit, ja.
Lass uns mal ein bisschen in dein Leben gucken und dich noch ein bisschen kennenlernen. Du stammst ja aus Zedenick, bist in Potsdam aufgewachsen. Der Papa bei der Polizei und die Mutter Geschichtslehrerin.
Und Geschichte und Deutsch, genau.
Ja, und du hast als Kind aber im Grunde genommen schon immer, ja, wie man das so macht als Kind, aber bei dir war es, glaube ich, extrem auch schon Geschauspieler, dich gerne verkleidet. Woher kam diese Lust dazu? War das ein normales, kindliches Verkleiden?
Keine Ahnung. Also auch meine Familie sagt, ich kam raus und habe allen immer was vorgespielt. Ich war immer die Unterhalterin in der Familie. Ich konnte mir als Kind so viele Witze merken und habe die zum Besten gegeben. Sketche aufgeführt, im Kleiderschrank meiner Mutter mich bedient und irgendwelche Rollen gespielt. Ich habe immer andere Kinder dazu genötigt, mit mir irgendwelche Geschichten nachzuspielen. Ich habe immer einfach schon gespielt. Ich habe keine Ahnung. Also sie wussten, die ganze Familie wusste vorher als ich, dass ich irgendwie so in die Richtung gehe. Und auch das danach so die ersten Schritte beim Theater oder dann das erste größere war ja tatsächlich Schloss Einstein damals.
Die genau, aber lass uns mal zurückgehen, weil schon als Kind warst du in einer Potsdamer Theatergruppe, mhm, ne? Und hast da auch Hauptrollen und sowas gespielt. Wie kam es denn dazu?
Das kam damals in der Grundschule, da war eine Mitschülerin in so einer Theater-AG außerhalb der Schule und sie hat einfach gefragt, willst du da mitkommen? Und wenn man als Kind dann so ein Ventil findet, ich hatte als Kind halt unglaublich viel Fantasie und wollte mich bewegen und das war mein Ventil, da habe ich es einfach gefunden, da habe ich es gehabt und das ging dann immer so weiter, bis dann tatsächlich ein Fernsehproduzent mal in einer Aufführung saß und mich gesehen hat und danach meine Eltern und mich angesprochen hat und so Schritt für Schritt immer, also es war teilweise, sage ich heute, oftmals zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Hm. Du warst als Jugendliche, glaube ich, auch Leistungssportlerin.
Eine kurze sportliche Karriere.
Was hast du da gemacht?
Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, das auch in Wettkämpfen. Ich wurde Brandenburger Meisterin und es sollte auch weitergehen tatsächlich. Also mir wurde dann, wie soll ich das erklären? Also ich habe als Kind mich einfach unglaublich gerne sportlich betätigt und habe aber auch immer nie verstanden, warum ich mit den gleichen Mädchen in der Woche trainiere, mit denen ich am Wochenende antreten muss oder dann gegen sie. Mhm. Ich konnte immer als Kind diesen Wettkampfgedanken, das wollte mir immer nicht in den Kopf. Und diesen Wettkampf, den machen ja eher die Leute drumherum. Eigentlich die Kinder wollen Spaß.
Richtig.
Und dann ging es wirklich eigentlich fast bis zum Ultimatum der Trainerin damals, ich trainiere dich, aber wenn wir wirklich auf Leistungssport, auf Karriere gehen, das heißt trainieren auf die deutsche Meisterschaft, auf Olympia, das heißt dann auch einen Schulwechsel, auf die Sportschule, also wirklich schon als Kind den Sport das Leben verschreiben.
Mhm.
Und da habe ich irgendwie gedacht, das weiß ich ja noch gar nicht, ob es das ist. Und durch dieses Ultimatum war dann auch einfach klar, ich kann es nicht mehr so ausführen als Hobby, wie ich es machen wollte. Habe dann den Verein verlassen, habe dann so ein bisschen als Ausgleich Akrobatik angefangen. Aber da war genau das Gleiche, da war ich dann auch wieder gut und sie wollten mich zu Wettkämpfen schicken. Und dann kam zum Glück die Schauspielerei. Und ein anderer Wettkampf.
Mit 9 wolltest du Clown werden und ein bisschen später Archäologin. Das ist ja auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich als Kind sehr für Ägypten interessiert, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich so ein bisschen auch durch meine Mutter als Geschichtslehrerin, obwohl das nicht so wirklich ihre Zeit ist, die sie unterrichtet. Aber ich hatte immer so bestimmte Themen im Leben, denen ich mich dann in einer Zeit ganz verschrieben habe. Und darunter war dann auch irgendwann mal Archäologin, und meine Mutter gesagt hat, ach, da gibt es ja nicht mehr auszugraben. und Clown, das passt halt irgendwie dann doch auch wieder zu diesem ganzen Schauspiel.
Na klar, zum Schauspiel, zur Akrobatik, da schließt sich wieder der Kreis. Aber du hast auch gesagt, im nächsten Leben wirst du Gerichtsmedizinerin.
Ja, ja. Wenn ich dann da endlich rein? Blut sehen kann, dann werde ich im nächsten Leben Gerichtsmedizinerin. Ich finde das so ein interessantes Feld und alles und Anthropologie und Insektenkunde und ach, ich finde das alles toll und durfte mich ja da ganz kurz mal so ein bisschen ausleben in einer Rolle, die Hebamme, wo man dann auch wirklich tatsächlich so ein bisschen einen Blick, einen Druck in die Medizinhistorie auch bekommt, die ganz toll ist, also die ersten Anfänge der Anatomie und ach, ich habe mich da so drin verliebt, aber wie gesagt, im nächsten Leben, weil ich habe jetzt echt keine Zeit und keinen Nerv, noch 12 Jahre Medizin zu studieren.
Nee, vor allen Dingen, du hast das ja, tatsächlich ging das ja dann Schlag auf Schlag. Also diese Kindertheatergruppe, dann hast du gespielt auch im Hans-Otto-Theater. Ich meine, muss man ja auch erstmal als Kind hinkommen. Und dann kam eben dieses Angebot, Kinderserie Schloss Einstein. Wie haben denn da die Mitschüler drauf reagiert?
Und deine Lehrer? Ich hatte selber noch 2 Mitschüler in der Klasse, die da auch mitgespielt haben. Also wir waren eh die Schloss-Einstein-Klasse. Das war da gar nicht so das Ding. So dieses, worauf du vielleicht hinaus willst, so ein bisschen als Kind und Neid und so. Das kam tatsächlich erst später, gar nicht bei Schloss Einstein. Das war so ein Thema dann für die Schauspielschule. Wenn man dann schon dreht und die Jüngste ist und eigentlich mit den anderen studiert, das war eher so ein bisschen heikel. Als Kind gar nicht. Und ich habe das auch damals Schloss Einstein ja noch gar nicht so als Beruf gesehen. Das war klar eine Doppelbelastung, vormittags Unterricht und Schule. Und die Produktion hat natürlich auch total darauf geachtet, dass die Kinder nicht schlechter werden in der Schule. Mhm. Das war immer, da war stand auch bei meinen Eltern natürlich, Schule ging immer vor. Aber ich habe das gut hinbekommen, diese Doppelbelastung, dann nachmittags drehen. Aber es war mir ja damit 12, 13 noch nicht so bewusst, das ist jetzt ein tagtäglicher Job und jetzt mein Einkommen und weiß ich nicht, was damit alles zusammenhängt. Das war ja wirklich Spaß und Laune. Aber dann später die Entscheidung, das wirklich, das Handwerk noch mal richtig zu erlernen, auf eine Schauspielschule zu gehen, da dann aber schon parallel andere Produktionen auch zu drehen, das war nicht so einfach.
Und es war ja auch eine klare Entscheidung, dass du dann gesagt hast, nach der 10. Klasse gehe ich ab und will tatsächlich mich der Schauspielerei widmen. Wie haben da deine Eltern reagiert?
Naja, kann man sich vorstellen, wenn die Mutter Lehrerin ist. Eben. Das ist, die hätten sich schon, glaube ich, alleine für den Wisch-Abitur sehr gefreut. Mhm. Aber ganz ehrlich, jetzt, 20 Jahre später, kommt das auch nicht mehr zur Rede. Das war alles genau richtig. Weil wenn ich nicht, hätte ich wirklich Sekundarstufe 2 und noch Abi gemacht, 3 Jahre, und wäre ich nicht auf die Schauspielschule gegangen, ich hätte gar nicht Türkisch für Anfänger bekommen. Ja. Womit ja dann eigentlich wirklich alles irgendwie so ein bisschen anfing.
Du warst dann an dieser privaten Schauspielschule. Da gab es dann doch so einige Geschichten, wie du gerade schon ja erwähnt hast. Nicht nur mit Mitschülern, sondern auch mit einer speziellen Lehrerin, glaube ich, hast du mal erzählt, die da irgendwie so ein bisschen neidisch war, dass so eine Kleine da schon so viel gemacht hatte.
Ja, das war immer mein Gefühl. Ich habe es auch nie verstanden, eine Dozentin, die uns das Schauspiel beibringen will, dass sie sich nicht einfach freuen kann, wenn dann jemand schon spielt. Mhm. Ich konnte mit so einen Emotionen nicht gut umgehen als Kind und Teenager. Nee.
Passiert dir das oft jetzt auch noch im richtigen Schauspielerleben, dass du mit Neid auch zu tun hast?
Nein, gar nicht. Beziehungsweise wenn, dann kriege ich es nicht mit, aber vielleicht habe ich auch eine andere Form, damit jetzt umzugehen. Nein, gar nicht. Jetzt überhaupt gar nicht mehr. Und das ist schön, weil man ist jetzt irgendwie dann doch gesettelt und die Kollegen sind gesettelt und wir sind alle erwachsen und die richtige Person für die richtige Rolle. Also das ist schon alles gut. Wir haben grandiose Kollegen und wir können uns alle Rollen genug unter uns aufteilen.
Und du hast ja wirklich schon sehr früh, sehr jung sämtliche Preise abgeräumt, vom Bambi bis Grimme-Preis. Was hat dich denn so, auch gerade in dieser Anfangszeit, wo du ja auch schon sehr viel Erfolg hattest, geerdet? Also so, dass du eben nicht abhebst.
Immer die Familie. Mhm. Also das wäre gar nicht gegangen, wenn ich da irgendwo mal mit dem Hochflug nach Hause komme und am Kaffeetisch sitze. Immer die bodenständigen Eltern, die Freunde, also mein Freundeskreis, der auch dann wirklich größtenteils gar nichts mit dem Beruf zu tun hat. Einfach das normale Umfeld und sich selber nicht wichtig nehmen und den Job nicht wichtig nehmen. Ich rette keine Leben, ich unterhalte.
Die Schule hast du dann, also Schauspielschule hast du nicht beendet, eben weil dieses großartige Angebot kam, der Vorabendserie Türkisch für Anfänger. Da hast du die Hauptrolle gespielt. Und würdest du selber das auch als deinen Durchbruch bezeichnen?
Ja, damit fing alles an. Also Durchbruch in dem Sinne, dass ich wusste, das will ich weitermachen. Ich möchte von montags bis freitags vor der Kamera stehen und lustige Geschichten erzählen. Das war so mein Durchbruch, zu sagen, okay, ja, das will ich machen. Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Und natürlich, dass das dann aber auch in dieser ARD-Vorabendserie so erfolgreich wird. Gar nicht mal die erste Staffel. Und es war auch lange in der Schwebe, ob wir überhaupt eine zweite machen. Aber dieser harte Fankern, der sich dann schon gebildet hat und wirklich die ARD damals belästigt hat mit Anrufen und E-Mails. Bitte, bitte, bitte macht weiter. Und dann haben wir ja tatsächlich noch zwei Staffeln machen dürfen und Jahre später diesen Kinofilm.
Ja.
Das war schon eine unglaubliche Reise und hat für alle, die da mitgewirkt haben, also man braucht ja nur Elias Abarek erwähnen, war für uns alle der Anfang, na klar. Das war für uns alle, ja, angekommen in der deutschen Fernsehlandschaft.
Kommen wir auf deine neuen Projekte, an denen du jetzt auch gerade arbeitest, aber jetzt gibt es schon ein neues Audible-Hörbuch, die ja. Übergangsmanagerin, Der Tod steht ihr gut.
Ja.
Das klingt spannend. Worum geht's?
Es ist zum Brüllen komisch. Es geht um eine Jenseitsagentur, in der Übergangsmanager arbeiten und die Leute in der Sekunde ihres Todes abholen und ins Jenseits begleiten. Und in diesem Teil die Übergangsmanagerin, also es gab schon mal der Übergangsmanager, der erste Teil. Dort wurde meine Figur, die Fine, selber abgeholt. Mhm. Und sie hat sich dafür dann entschieden, selber diesen Job auszuführen. Und jetzt erzählen wir ihre Sicht. Der Tod ist jetzt auch mal weiblich. Mhm. Der Tod ist angekommen im Feminismus. Und jetzt holt sie halt verschiedenste Charaktere in dem Moment ihres Todes ab. Und es ist zum Brüllen komisch. Natürlich ist es ein schweres Thema, Tod. Aber Karen Elste, die Autorin, behandelt das so schön, leichtfüßig, fast schon philosophisch. Es lebt von den Episodenfiguren, ein Bestatter, der selber Angst vor dem Tod hat, ein Fußballfan, der jetzt auf gar keinen Fall sterben kann, weil morgen Union spielt, eine gestresste, dreifache Mutter, die denkt, oh Gott sei Dank, dann habe ich Ruhe. Es ist wirklich herzallerliebst.
Ist es auch das, was dich daran gereizt hat, dieses sehr unterschiedliche?
Total. Mich haben die Figuren gereizt und an sich die Idee, auf so eine Idee muss man einfach erst mal kommen. Du bist im Falle deines Ablebens nicht alleine. Es wird eigentlich alles sehr deutsch-bürokratisch behandelt. Mhm. Und je nachdem, wie dein Leben war, kannst du oben in die Reinkarnationslotterie einsteigen und wirst hoffentlich nicht als Amöbe wiedergeboren, sondern als nächstes Säugetier, wenn du alles richtig gemacht hast im Leben. Es ist halt einfach ganz tolle philosophische Ansätze und zeigt auch immer mal wieder, dass der Tod zum Leben dazugehört.
Die Übergangsmanagerin, der Tod steht ihr gut. Was muss überhaupt eine Rolle so haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich machen?
Sie muss menscheln. Ich kann es gar nicht so anders beschreiben. Sie muss irgendwie was haben. Also manchmal, ich kann es so jetzt bei Drehbüchern, ist es manchmal bei mir nur ein Satz. Ein Satz oder ein Wort, was diese Person sagt und ich denke, ja, das will ich spielen. Das ist meistens ein Bauchgefühl. Und bei diesem Hörbuch, die Übergangsmanagerin, ich habe die Anfrage bekommen, auch mit dem, natürlich schon mit dem Hinweis, es gibt schon einen Teil und habe dann da reingehört, habe dann das Skript gelesen und ich lag wirklich teilweise vor Lachen am Boden. Und wenn das schon passiert, dann muss ich das lesen.
Du stehst, glaube ich, auch jetzt gerade direkt vor der Kamera, also nicht jetzt in dem Moment.
Doch, ich mache das alles. Ich bin, wir sind
multitaskingfähig.
Es läuft jetzt gerade ein Close-up auf mich. Warte, ich muss kurz einen anderen Text sagen.
Sehr gut, ich freue mich. Ich bin dabei. Erzähl uns was drüber. Ist auch eine ZDF-Serie.
ZDF Neo. Nichts Festes. Wir sind schon fertig. Es gab schon mal eine Staffel 2018 auf ZDF Neo, nichts Festes. Es geht um vier junge Erwachsene, Generation Y in Berlin, die nicht ankommen, nicht ankommen wollen, die ihr Grund im Leben suchen oder ihre Aufgabe im Leben suchen. Und jetzt erzählen wir, in der zweiten Staffel geht es alles ein bisschen weiter.
Wie geht es jetzt weiter für dich in den nächsten Monaten noch in diesem Jahr?
Es stehen noch Dreharbeiten im Sommer an. Eine neue WDR-Streaming-Serie. Da haben wir letztes Jahr schon einen Piloten gedreht. Der geht in Serie, auch natürlich unter den Corona-Schutzmaßnahmen und Bedingungen. Das wird wieder sehr spannend und aufregend, aber wir sind Menschen und wir gewöhnen uns an alles. Das steht an und dann ja noch so ein paar zeitliche Anfragen für den Winter. Also eigentlich beruflich, wie gesagt, ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Es ist alles gut. Ich darf meinen Beruf ausführen.
Josephine, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich wünsche dir, dass alles so kommt, wie du es dir wünschst. Bleib schön gesund und dann zum nächsten Mal.
Genau, das ist die Hauptsache. Bleibt bitte alle schön gesund und lasst uns jetzt Hand in Hand die letzten Meter gehen.